Ja, hey, bevor ich heute in die Predigt einsteige, ein kleines Zeugnis aus meiner Woche. Eure Gebete haben so viel genützt und ich habe es geschafft, eine Woche lang nicht über Rot zu laufen oder über Rot zu fahren. So habe ich mich weitestgehend an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Wenn du den Witz nicht verstehst, schau dir die Botschaft von letzter Woche nochmal an. Ich war letztens mal wieder bei meinem alljährlichen Zahnarzt-Vorsorgetermin. Wir waren dieses Jahr früh dran. Und in den letzten Jahren war das immer bei mir so eine Sache von 10 Minuten. Erst die klassische Zahnsteinentfernung und dann kam noch kurz der Doktor rein, hat mit seinem Spiegel da alle Zähne angeschaut und dann gesagt, wie immer, top, Herr Skibitzki, Sie können nach Hause gehen. Dieses Jahr lief das Ganze etwas anders. Ich war in der gleichen Praxis, aber das erste Mal bei einem anderen Arzt. Und es war so ein junger Wilder, kann man so sagen, der hatte noch was zu bewegen im Leben und schickt mich erstmal, bevor er mich überhaupt sieht, direkt zum Röntgen, um dann auf den Bildern irgendwo in dem letzten hinteren Zahnzwischenraum Karies zu entdecken. Na, klasse. Ich habe mir meinen alten Doktor zurückgewünscht. Also musste ich dann nochmal hinkommen. Und als ich so über die Situation nachgedacht habe, kam mir der Punkt, dass selbst der beste Arzt da draußen Gesundheit nur bedingt von außen her erkennen kann. Mein Schwager ist Radiologe und macht letztendlich den guten langen Tag nichts anderes, als mit Hilfe hochentwickelter Maschinen in Menschen hineinzublicken. Und dabei kommt es tatsächlich leider immer wieder vor, dass er bei ansonsten kerngesunden Menschen Tumore oder andere lebensgefährliche Krankheiten per Zufallsbefund entdeckt. Ich möchte dir heute Morgen keine Angst machen. Ich möchte auch keine Werbung für irgendwelche Vorsorgetermine oder Ärzte machen. Aber ich glaube, dass es mit unserer geistlichen Gesundheit, um die es in dieser Predigtserie geht, sehr ähnlich ist. Du kannst nämlich nach außen hin geistlich total fit wirken, kerngesund wirken, dich wie ein richtiger, guter Christ verhalten, aber innerlich schwer krank sein. Ob jemand geistlich reif und damit gesund ist, kann man als Mensch nur bedingt von außen bewerten. Genau darum wird es heute auch in der biblischen Geschichte gehen. Und wir werden uns heute vor allem im ersten und zweiten Buch Samuel bewegen. Endlich mal wieder eine Predigt aus dem Alten Testament. Wenn es dir gefehlt hat, dann darf ich schon mal einen kleinen Teaser geben. Wir werden in wenigen Wochen eine ganze Serie über das Alte Testament und die Geschichte Gottes mit dieser Welt starten. Da darfst du gespannt drauf sein. Samuel findest du nach den 5 Büchern Mose, Josua, Richter und dann kommen die 2 Bücher Samuel. Kurz zum Hintergrund der Geschichte. Wir befinden uns in etwa grob 1000 vor Christus. Das Volk Israel war gerade aus Ägypten ausgezogen, hatte das verheißene Land eingenommen und dort dann gelebt. Zu Beginn wurde das Volk von sogenannten Richtern geführt, worüber das Buch der Richter berichtet. Damals waren sie noch in 12 Stämme aufgeteilt. Und kurz gesagt war diese Richterzeit ziemlich chaotisch. Und deshalb sehnte sich das Volk Israel nach einem richtigen König und einem vereinten Königreich, so wie die Völker um sie herum alle einen König am Start hatten. Und obwohl die Motive des Volks, sagt die Bibel, nicht gut waren, erfüllt Gott dem Volk Israel den Wunsch trotzdem und lässt durch Samuel, der damals Prophet war, den ersten König Israels einsetzen und salben, nämlich Saul. Und in der ersten Hälfte des 1. Samuel-Buchs lesen wir, dass mit Saul das Chaos, grob gesagt, weiterging und Gott deshalb erneut eingreifen muss. Und hier steigen wir in 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 1 ein. Und der Herr sagte zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ersehen. Samuel schmart dann auf Gott, also er hört ihn und ist daraufhin auch gehorsam. Und so geht's nach Bethlehem zu Isai, dessen Söhne wir dann kennenlernen. Und hier steigen wir ein in Vers 6. Als sie nun kamen, also die Söhne, sah er Eliab an und er dachte, gewiss, dieser vor dem Herrn ist sein Gesalbter. Aber der Herr sagte zu Samuel, sieh nicht seine Gestalt und seinen hohen Wuchs an, denn ich habe ihn verworfen. Der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Ein Mensch sieht das, was vor Augen ist. Der Herr oder Jahwe aber sieht das Herz an. Samuel dachte, wow, das geht ja schnell und würde am liebsten eine total schnelle Entscheidung treffen, es eintüten aufgrund dessen, was er mit seinen Augen sieht. Und zwar einen großgewachsenen, starken Mann. Interessanterweise wird vorher im 9. Kapitel des 1. Samuel-Buchs Saul mit exakt den gleichen Attributen beschrieben. Auch er war großgewachsen und von prächtiger Erscheinung. Und auch die Formulierung, ich habe ihn verworfen, ist hier eine direkte Anspielung auf Saul. Eliab wird also in eine Analogie neben die Figur Sauls gestellt. Und dann ist der Vers 7 einer der Schlüsselverse für diese ganzen zwei Bücher und die Geschichte, die Gott damit schreiben möchte. Nämlich der Mensch, hier in Person von Samuel, sieht nur das Äußere, Gott aber sieht das Herz. Mit anderen Worten, Gott hat einen Röntgenblick und schaut durch die äußeren Schichten des Menschen hindurch in sein Innerstes. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber allein in diesen 2, 3 Versen kommt das Wort sehen, ich glaube 7-mal vor, Hebräisch Ra'ah. Es kommt in diesem Kapitel immer und immer wieder vor. Zuerst, er sieht, ein anderes Wort für aussuchen. Gott ersieht sich einen neuen König. Dann sieht Samuel Eliab und denkt, der ist es. Aber Gott urteilt nach einem anderen Maß als der Mensch und sieht ins Herz. Letzte Woche habe ich ja schon darüber gesprochen, wofür das Herz im Hebräischen Lev steht. Als kleine Erinnerung, das Herz ist das Innerste eines Menschen, bestehend aus Gedanken, Gefühlen und Sehnsüchten. Und ich glaube, dass Gott unser Herz wichtiger ist als dein Äußeres, als dein Charisma, deine Wirkung oder auch deine Begabung. Er gewichtet das Innen vor dem Außen. Das ist der Titel und der Hauptpunkt der heutigen Predigt und ihr erinnert euch vielleicht an die Waage von letzter Woche. Und wenn man das Bild der Waage verwendet, dann würde Gott Gewicht auf das Innen legen. Das bedeutet nicht, dass das Außen egal ist, wie wir uns verhalten, was in unserem Leben sonst so geschieht, aber er legt Gewicht auf das Innen. Und ich glaube auch für uns in der Reise hin zu geistlicher Reife müssen wir mehr Gewicht auf das Innere unseres Herzens legen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir in einer Zeit und in einer Welt leben, die im Gegenteil zu Gott das Außen völlig übergewichtet und überbewertet. Der Mensch jagt allgemein gesprochen dem nach, was außen ist, was nach außen gesund und glücklich scheint und erhofft sich dann dadurch selbst ein gutes, erfolgreiches Leben. Würden Saul und Eliab heute leben, hätten sie höchstwahrscheinlich eine ganz große Reichweite an Followern auf Social Media und ihr Leben würde nach außen hin richtig glänzen, richtig glücklich wirken. Und diese Kultur, in der wir leben, in der das Außen überbewertet wird, hat auch auf uns Christen und auch auf die Kirche mehr Einfluss, als wir oft wahrhaben wollen. Deswegen möchte ich uns so als Gemeinde fragen, von was lassen wir uns heute blenden? Wie muss ein Mensch heute erscheinen, dass wir denken, wir haben es mit dem Gesalbten des Herrn zu tun? Vielleicht nicht mehr groß gewachsen und von prächtiger Erscheinung, aber vielleicht charismatisch, begabt, eine anziehende Persönlichkeit, geistlich fit, voller Bibelwissen, ein Mensch, der immer gut drauf ist oder der ein leidenschaftlicher Beter ist oder jemand, der krasse Dinge für Gott bewegt und Wunder in seinem Leben erlebt. All diese Attribute sind aber leider keine Garantie dafür, dass das innere Leben eines Menschen so gesund ist, wie er nach außen wirkt. Und leider kommt es immer und immer wieder vor, dass auch Pastoren und Leiter, die auf den ersten Blick sehr erfolgreich wirken, große Plattformen haben, große Bücher geschrieben haben, auf großen Konferenzen waren, von vielen bejubelt wurden, so tiefe innere Defizite mit sich herumtragen, sodass die Liste von Personen, die genau daran zugrunde geht, leider von Jahr zu Jahr immer länger wird, obwohl nach außen hin alles super wirkt und alles glänzt. Aber auch die nette christliche Ehefrau von nebenan, die auf den ersten Blick so gesund, so happy wirkt, kann eigentlich innerlich todkrank sein und kurz davor stehen, in ihrem Leben vielleicht eine folgenschwere Entscheidung zu treffen, die sie für immer bereuen wird. Es ist eben nicht alles Gold, was glänzt. Wie gehen wir jetzt damit um? Sollten wir Gott um einen Röntgenblick bitten, dass auch wir direkt ins Innere des Menschen hineinblicken können? Ich glaube, wir würden das nicht aushalten. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns auch in diesem Punkt unserer eigenen Begrenztheit bewusst werden. So wie wir immer Mensch bleiben, haben wir es auch immer mit Menschen zu tun. Egal auf welchen Plattformen sie stehen, egal welche Verantwortung sie tragen und egal wie sie nach außen hin wirken. Und ich glaube, dort, wo auch unser Vertrauen von anderen Menschen, Leitern schwer verletzt wird, sind wir angewiesen am Ende auf die Gnade und auf die Wiederherstellung Gottes. Und ihm sollten wir deshalb das Urteil überlassen und letztendlich versuchen, für unser Leben, das ist das, worüber wir Verantwortung haben, unser Leben konsequent nach dem Maßstab Gottes für geistliche Reife hin auszurichten und eben nicht nach irgendwelchen äußeren, auch christlich guten Dingen zu haschen. Wie wir letzte Woche gehört haben, ist die Liebe der Maßstab der Reife. Und ob ein Mensch lieblos oder voller Liebe handelt, kannst du letztendlich nie endgültig von außen her bewerten, selbst wenn beide das Gleiche tun. Die meisten von euch wissen, wie die Geschichte in 1. Samuel 16 weitergeht. 6 weitere Söhne werden ihm vorgestellt, aber der Auserwählte Gottes ist nicht dabei. Erst als der jüngste Sohn, den Isai übersehen hatte, vom Feld zu Samuel gebracht wird, sagt dann Gott, er ist es. Hey, salbe ihn. Und sein Name ist David, was auf Hebräisch der von Gott Geliebte oder auch der Liebende bedeutet. David ist eine total faszinierende Figur im Alten Testament. Ich glaube, über fast keine Person der Bibel ist so viel berichtet wie über David. Gott selbst sagt über ihn in 1. Samuel 13, dass er ein Mann nach seinem Herzen war. Und weil über ihn so viel berichtet ist, bekommen wir auch einen großen Einblick in sein Leben, in seinen Weg mit Gott. Und wenn ich Davids Leben skizzieren müsste und auch seinen geistlichen Werdegang skizzieren müsste, wäre ich wieder beim Aktienkurs von letzter Woche. Dieser Mann hat nämlich gewaltigste Höhen, aber auch krasseste Tiefen durchlebt. lebt. Und ich möchte jetzt kurz biografisch auf ein paar Punkte aus seinem Leben eingehen, anhand denen man ganz gut sehen kann, warum er jetzt ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wurde und was vielleicht auch wir tun müssen, um Männer oder Frauen nach dem Herzen Gottes zu werden. Wir beginnen mit der kleinen, aber feinen Feststellung, dass David von seinem leiblichen Vater übersehen wurde und auch innerhalb seiner Familie immer wieder als Jüngling, als der Kleine abgestempelt wird. Vielleicht kennst du das Gefühl aus deinem eigenen Leben, von deinen Eltern nicht so gesehen zu werden, wie vielleicht deine Geschwister gesehen wurden. Oder du kennst dieses Gefühl, immer der Kleine zu sein. David verarbeitet das Ganze später und in den Psalmen, dem Gebetsbuch des Alten Testamentes, in dem uns ganz viele Gebete von David selbst überliefert sind, betet er einmal einen krassen Psalm, Psalm 27, auf den wir jetzt immer wieder zurückkommen werden. Und in Psalm 27, Vers 10 verarbeitet er dieses nicht gesehen werden, dieses verlassen werden, indem er betet, auch wenn mich Vater und Mutter verlassen. Jahwe nimmt mich bei sich auf. David macht seinen Wert, seine Identität fest in Gott. Und ja, er benennt den Schmerz, aber, und ich glaube, das ist ein wichtiger Grund, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Er sieht sich selbst nicht als Opfer, sondern versucht sich immer wieder als der Geliebte des Herrn zu sehen, weil er von Gott her geliebt ist. Etwas später verlässt David dann sein Elternhaus und kommt schließlich an den Königshof von Saul. Und obwohl er bis zum Schluss immer loyal gegenüber Saul war und ihm persönlich häufig gedient hat, am Anfang, indem er die Harfe für ihn spielt, weil Saul so ein bisschen mit Geistern und Mächten der Dunkelheit, heute würde man vielleicht auch sagen, mit psychischen Krankheiten zu tun hat, weil er irgendwann total durchdreht, dieser Saul, versucht er David zu töten. Mehrmals in der Geschichte. Und David ist auf der Flucht aus Angst um sein eigenes Leben. Und die Psalmen sind dann auch voll davon, wie er diesen ganzen Aspekt seines Lebens innerlich verarbeitet und in Gebeten zu Gott formuliert. Und dort betet er am Anfang des Psalms 27, Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Jahwe ist die Schutzburg meines Lebens. Vor wem sollte ich erschrecken? Dringen Böse auf mich ein, um mich zu verschlingen. Bedrängen mich meine Feinde, sind sie es, die stolpern und fallen. Selbst wenn ein Heer mich umzingelt, habe ich keine Angst. Und wenn es zum Kampf gegen mich kommt, bleib ich voller Zuversicht. David hatte so ein tiefes Vertrauen in Gott, dass er gerade im Angesicht seiner Schwäche wusste, dass Gott für ihn kämpft. Und das lesen wir auch dann im Kampf gegen Goliath, wo Gott für ihn kämpft. Und wenn du zurzeit mit Ängsten, mit Nöten, mit Furcht zu kämpfen hast, dann lass dir David zu einem Vorbild werden. Und ich möchte dir sagen, es gibt auch andere Psalmen, die nicht ganz so hoffnungsvoll klingen wie hier. Das heißt, auch er ging durch Phasen hindurch und beschrieb seine Furcht, seine Angst zu unterschiedlichen Zeitpunkten seines Lebens auf unterschiedliche Art und Weise. Und wenn du momentan vielleicht an dem Punkt bist, wo du deine Furcht und deine Angst einfach nur beschreiben kannst und sagen kannst, Gott, ich habe so Angst davor, ich habe so mit Panik zu kämpfen, ich habe so mit Schwäche zu kämpfen, dann ist es auch in Ordnung. Aber vertraue darauf, dass Tage kommen werden, an denen du eines Tages wie David sagen wirst, wer sollte mich angreifen? Vor wem sollte ich mich fürchten? Später wird er von seiner eigenen Frau verspottet, weil er für Gott ziemlich nackt tanzte. Und als hätte das noch nicht gereicht, von der eigenen Familie als Jüngling abgestempelt zu werden, von der eigenen Frau verspottet zu werden, wird er zum Ende seines Lebens hin von seinem eigenen machthungrigen Sohn gejagt. Und trotzdem hielt er an Gott fest und ist einer der Vorbilder der Bibel, die ihren Lauf gut beendet haben. Das klingt jetzt alles ganz schön heldenhaft, ich weiß. Weil jeder, der die Bibel ein wenig kennt, weiß auch, dass David eine Menge Dinge getan hat, die alles andere als heldenhaft waren. Natürlich denken wir da zuerst an die Sünde mit Bathseba, an den Mord, an ihrem Ehemann Uria, auch dem anschließenden Versuch, das Ganze zu vertuschen. Das ist nicht gerade das, was wir unter einem Mann nach Gottes Herzen uns vorstellen, oder? Der, wie Psalm 1, Vers 2 sagt, Lust hat am Gesetz des Herrn den ganzen Tag. Und hier ist Psalm 51, ein Gebet Davids aus genau dieser Zeit, für mich ein Lehrstück dessen, wie ein reifer Christ mit seiner eigenen Schuld umgehen sollte. Du kannst gerne mal dieses ganze Gebet daheim beten und auch wenn heute in dir Schuld, Gefühle hochkommen, ausgelöst werden und du mit Bösen in deinem Herzen in Kontakt kommst, dann ist dieses Gebet ein super Ausgangspunkt, dass du vielleicht in nächster Zeit einfach mal täglich ehrlich vor Gott betest. Und da, wo dir die eigenen Worte fehlen und wo du das nicht so schön formulieren kannst wie David, dann nimm einfach seine Worte und mach es zu deinem Gebet. In Vers 4 schreibt er, wasche meine Sünde ganz von mir ab. Reinige mich von meiner Schuld. Ja, ich erkenne meine Vergehen, meine Sünde ist mir stets gegenwärtig. Gegen dich, ja besonders gegen dich habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse vor dir ist. Darum hast du Recht mit deinem Urteil. Rein stehst du als Richter da. David war ein ganzherziger Mann, der die Dinge nicht halbherzig tat, sondern ganzherzig. So sündigte er auch ganzherzig und nicht halbherzig, aber er tut hier in Psalm 51 eben auch ganzherzig das ganze Leben betreffend Buße, kehrt um von den eigenen Wegen und kommt am Ende dieses Psalms zu dem Schluss, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ja, ein gebrochenes und zerschlagenes Herz verachtest du Gott nicht. Hui. Obwohl Gott unser Gebrochensein nicht verachtet, verachten wir uns oftmals selbst für unser Gebrochensein. Warum? Weil wir nach außen hin stark, gesund und fit wirken möchten. Als ich vor 2 Jahren gemerkt habe, dass mit mir und mit meinem Körper irgendwas nicht stimmt, bin ich tatsächlich erstmal bei meinem Schwager ins MRT geschoben worden, weil eine Ärztin, bei der ich vorher war, mit dem Ultraschall etwas an meiner Niere festgestellt hatte. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht. Keine Angst, das bin nicht ich, sondern irgendein Mensch, der in der Röhre lag. Und das Ergebnis des MRTs war dann am Ende, dass meine Niere einfach ein bisschen anders geformt ist als die Norm. Und das hat mich erinnert an das Gebet von David in Psalm 7, Vers 10, wo er einmal betet, gerechter Gott, der du Herz und Nieren prüfst. Herz und Niere, auch das Organ der Niere, galt in der hebräischen Sprache als das Innerste, als das Seelische, das, was im Kern einen Menschen ausmacht. Und ich war dann beim Radiologen, ich war beim Urologen, ich war beim Neurologen, ich war bei allen möglichen Ärzten und äußerlich hat mit mir alles gestimmt. Die Befunde waren tipptopp, ich war kerngesund. Aber, und das durfte ich dann von Monat zu Monat mehr feststellen, ich war innerlich gebrochen, innerlich zerschlagen. Und aus dem MRT meines Schwagers ging es sozusagen bei Gott in die Röhre, der mein gesamtes Innerstes in diesen 2 Jahren durchleuchtete, mit Hilfe von Therapeuten, mit Hilfe von anderen Menschen, mit Hilfe seines Wortes, mit Hilfe vom Heiligen Geist. Und er meine eigene Schwäche, aber auch mein eigenes menschliches Versagen immer mehr offenbarte und ich das immer mehr wie so ein Bild vor mir sah. Und auch wenn ich anders als David, Gott sei Dank, keinen schlimmen moralischen Fehler begangen habe, tat diese Prüfung dennoch richtig weh. Warum? Weil ich an die innersten Abgründe meines eigenen Herzens geführt wurde. Und auch wenn Gott ein guter Arzt ist, so sind seine Behandlungen an unserem Herzen und Nieren doch unangenehm und teils schmerzhaft. Was ein Grund ist, warum wir die Vorsorgetermine, so wie beim echten Arzt, oftmals vermeiden und erst zu ihm kommen, wenn der Blinddarm kurz vorm Durchbruch steht. An alle Männer, die Prostatavorsorge, man kann sie zum Beispiel auch im MRT machen, dann ist es nicht ganz so unangenehm. Aber ich glaube, gegenüber Gott müssen wir es immer wieder aushalten, in die Röhre geschoben zu werden. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dieser Ort manchmal eng wirkt, manchmal einengend wirkt, manchmal nicht frei wirkt, sondern du wirst so mit deiner eigenen Schuld, mit deinen eigenen Schatten konfrontiert, dass du am liebsten ausbrechen würdest und schreien würdest, ich will hier raus. Weshalb sich so viele Menschen, auch Christen, mit allen möglichen Dingen ablenken und mit allen möglichen Dingen sedieren. Apropos Sedierung, Darm und Prostata. Jesus spricht in Markus 7 einmal auch über unsere inneren Organe, nämlich über reines und unreines Essen. Und daraufhin, auf dieses Gespräch mit den Pharisäern, zieht er dann mit seinen Jüngern ein Fazit, das wieder herrlich beginnt in Markus 7, Vers 18. Habt ihr das auch nicht begriffen? Erwiderte Jesus. Habt ihr das auch nicht begriffen? Mensch, versteht ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es kommt ja nicht in sein Herz, sondern geht in den Magen und wird im Abort wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein und damit erklärte er die Speisegebote der Tora für nichtig. Für nicht mehr wirksam für Christen, die mit ihm unterwegs waren, weil es nicht das ist, was du dir von außen in deinen Körper einführst, was dich unrein macht. Er fuhr fort, was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen, aus dem Lev des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von sexueller Unmoral, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier und Bosheit. Dazu Betrug, Ausschweifung und wenn du jetzt abgeschaltet hast, weil das alles so heftige Sünden sind, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft trifft uns vielleicht alle ein bisschen mehr. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen vor Gott unrein. Also auch Jesus legt seinen Fokus auf das Innen gegenüber dem Außen und analysiert hier messerscharf, woher Unreinheit, woher Böses in diese Welt kommt, nämlich aus dem menschlichen Herz. Wenn wir geistlich reifen wollen, müssen wir unseren innersten Motiven mehr Aufmerksamkeit schenken als unserem äußeren Verhalten. Nochmal, wir müssen den innersten Motiven unseres Herzens mehr Aufmerksamkeit schenken als unserem äußeren Verhalten. Und damit sage ich jetzt nicht, dass es egal ist, wie du dich verhältst, was du tust oder nicht tust. Aber der Schlüssel für Transformation, für nachhaltige Veränderung im Sinne Gottes ist kein sündloses Leben, ist nicht dein Verhalten, sondern das, was tiefer in deinem Inneren vergraben ist. Die Gedanken, die Bedürfnisse, die Sehnsüchte, die sich zu den Motiven deines Handelns entwickeln. Weißt du, Jesus ist und war kein Verhaltenstherapeut. Er war und ist bis heute Herzenstherapeut. Er ist bis heute Herzenstransformator. Und Nachfolge ist so viel mehr als ein wenig äußerliche Verhaltensanpassung. Nachfolge bedeutet Herzenstransformation, Veränderung von innen nach außen. Als Beispiel, du hast mit einer Sucht in deinem Leben zu kämpfen. Alkohol oder für viele von uns das Handy oder mit Pornografie oder dem Endgegner Zucker. Und du schaffst es nicht, davon loszukommen, obwohl du schon so viel probiert hast. Hast du Zugang zum tieferen Bedürfnis, sozusagen zu der Sehnsucht deines Herzens, die du mit der Sucht versuchst zu stillen? Kennst du dein eigentliches Bedürfnis dahinter? Aus meinem eigenen Leben kann ich sagen, dass ich verschiedene Süchte mit der Gnade Gottes loslassen konnte, von Cannabis über Pornografie bis zum Endgegner Zucker. Aber teils erst Jahre, nachdem ich mein Verhalten geändert habe, durfte und darf ich bis heute mehr und mehr erkennen, welche tieferen Bedürfnisse dahinter eigentlich standen, und darf mehr und mehr erfahren, wie Gott diesen Bedürfnissen begegnen möchte, wie er sie heilen möchte, wie er sie wiederherstellen möchte und wie er sie mit seiner Liebe versorgen möchte. Weißt du, wenn ich im Prozess der Heiligung immer nur Fokus auf tu das nicht, mach das nicht lege und dieser Prozess die Motive und Bedürfnisse, Sehnsüchte des Herzens nicht zu transformieren, wenn man da stehen bleibt, dann ist es meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, bis irgendein anderes ungesundes Verhalten an die Oberfläche kommt. Und dann ist es vielleicht nicht mehr der Alkohol, sondern die eigene Frau. Dann ist es vielleicht nicht mehr Cannabis, sondern der Sport. Und dann ist es vielleicht nicht mehr die Spielothek, sondern die Kirche. Autsch. Es gibt ungesundes Verhalten, das auf tieferen, nicht gestillten Bedürfnissen liegt. Anderes Beispiel, bisschen down to earth, wobei ich glaube, dass echt viele von uns süchtig sind und mit Süchten zu kämpfen haben. Weil ich glaube, damit können Sie vielleicht noch mal ein bisschen mehr identifizieren. Du verurteilst Menschen in deinen Gedanken immer wieder. Und du möchtest eigentlich nicht so denken, weil das lieblos ist. Und weil es nicht das widerspiegelt, was Jesus dir sagt und was du glaubst. Und jetzt strengst du dich an, vielleicht anders zu denken. Du tust Buße und betest vielleicht noch: Gott, erneuer mein Denken. Auch das sind alles gute Dinge. Aber weißt du, woher diese Gedanken eigentlich kommen? Eftel steht auch, also eventuell steht auch dahinter ein tieferes Bedürfnis, das nie richtig gestillt wurde und das immer wieder nach Aufmerksamkeit schreit. Und ich glaube, Gott möchte uns genau an diesen Orten begegnen. Er möchte uns nicht nur befreien von falschen Verhaltens- und Denkweisen, sondern er möchte uns an diesem Ort der Bedürfnisse, der Sehnsüchte, der Motive unseres Herzens begegnen. Und weißt du, obwohl mich Gott von etlichen Süchten befreit hat, alle Ehre Jesus, alles, was Gutes in meinem Leben gekommen ist, sei ihm die Ehre und der Dank dafür. Aber obwohl ich so vieles da loslassen konnte, verurteile ich in meinen Gedanken bis heute immer wieder Menschen, die eigentlich im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ich mag mein Verhalten in der Regel nach außen im Griff haben, aber wie schaut es mit meinem Innenleben aus? Wie schaut es mit dem Denken, mit dem Fühlen aus? Und wenn es dir wie mir geht, möchte ich dich heute ermutigen, es wie David zu tun. Weißt du, er war alles andere als fehlerfrei und perfekt. Und weil er sich dessen eben sehr bewusst war, kam er immer wieder ganzherzig, ehrlich, echt, so wie er eben war vor seinem Gott. Er tat vor Gott, aber auch anderen Menschen Buße für seine Vergehen und kehrte um. Ich glaube, auch das ist ein Schlüssel für Freiheit. Vielleicht hast du schon alles Mögliche probiert, deine geheime Sucht zu überwinden, aber du hast noch nie angefangen, mit einem Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinde eine Rechenschaftsbeziehung einzugehen und immer wieder neu Buße dafür zu tun, wenn du gefallen bist, wenn du dich nicht so verhalten hast, wie du das eigentlich möchtest. David war jederzeit bereit, sein Innerstes durchleuchten zu lassen, auch wenn das mit Schmerzen verbunden war, was meiner Meinung nach einer der Hauptgründe ist, warum er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Aber er bleibt nicht dabei stehen. Er bleibt nicht nur bei sich selbst und seinen inneren Abgründen stehen, sondern formuliert in Psalm 27, Vers 4, eins nur habe ich von Jahwe erbeten, das ist alles, was ich will, mein Leben lang im Haus Jahwes zu wohnen, um die Freundlichkeit Jahwes zu schauen und nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Wir kommen zum Ende nochmal zurück auf das, was wir sehen. David bittet hier Gott tatsächlich um eine Art Röntgenblick. Und zwar nicht, um die Herzen anderer Menschen zu durchleuchten, sondern um die Freundlichkeit des Herrn zu schauen. Dieser Blick, er geht weg von dem, was in mir zerbrochen ist, welche Abgründe sich in mir auftun. Und er geht hin zu dem, der vollkommen ist, der gesund ist, der rein ist, der heilig ist. Und weil wir eben in einer gefallenen Welt und nicht mehr in Eden leben, können wir das Vollkommene, also Gott selbst, nicht mehr so leicht mit unseren natürlichen Augen schauen, weil unsere Sinne, unser Verstand bis heute unter den Folgen der Sünde leidet. Deshalb kannst du Gott auch nicht einfach so mit deinem Verstand begreifen und mit deinen Augen im Kopf oder deinem Gehirn erkennen. Paulus betet deshalb einmal in Epheser 1, Verse 17 bis 20. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn danach in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Auch das wollen wir heute beten. Er gebe unserem Herzen erleuchtete Augen. Das ist der Röntgenblick, um den auch David bittet. Dass wir trotz all dem, was wir um uns herum sehen und was auch in uns an Bösem ist, dass wir Gott schauen, dass wir ihn erleben. Was gibt es Größeres, meine Lieben, im Leben, als Gott zu schauen? Deshalb ist die christliche Reise nach innen auch keine Nabelschau, sondern sie führt uns letztendlich immer in die Gottesschau. Es geht darum, die Wirklichkeit der Welt neu wahrzunehmen. Als Christen, glaube ich, dürfen wir lernen, uns selbst und diese Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und ich glaube, dass wir David etwas voraus haben, nämlich den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, der an Pfingsten ausgegossen wurde und der auf allem Fleisch liegt. Und so können wir mit Hilfe des Heiligen Geistes eine neue Wahrnehmung bekommen. Und diese Wahrnehmung hat nichts mehr mit unserem eigenen Gehirn, nichts mehr mit unserem eigenen Verhalten, nichts mehr mit unserer eigenen Weisheit zu tun, sondern hat damit zu tun, dass unser Herz, unser Innerstes erleuchtete Augen bekommt. Dass wir ihn erleben mit unserem Körper, mit all dem, was wir sind. Dass wir ihn sehen können, dass wir ihn spüren können. Auch wenn da noch Fragen bleiben, auch wenn unsere Analyse, unser Verstand nicht dahin kommt, um alles beantworten zu können. Aber zu sagen, ja Gott, ich spüre, du bist hier. Ich spüre, deine Gegenwart ist hier. Und dafür möchte ich auch heute beten, dass er unseren Herzen Augen gibt. Da, wo wir die Welt oft mit unserem Verstand, mit unserem Wissen, mit unserem Denken betrachten, dass wir eine neue Wahrnehmung bekommen. Zuerst über uns selbst, dass auch du ein David bist oder eine Davide, Davidin. Dass auch du der Geliebte Gottes bist oder die Geliebte Gottes bist. Schaut auf zu dem Höchsten. Innen und außen, es gehört beides dazu. Wir können nicht sagen, es geht jetzt nur noch um innen und wir sollen nur noch auf uns schauen, nur noch in uns selbst schauen, weil da werden wir alle krank. Es ist hoffnungslos, wenn du nur in dich schaust. Aber der Christ wischt eben das Innen, was da hochkommt an Bösem, an Nichtschönem. Er wischt es nicht einfach drüber und sagt, ja, der Sieg gehört dir allein und du hast überwunden und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Sondern er erkennt sich selbst da drin. Er trauert um sich. Er tut Buße. Er sagt, ja Gott, so bin ich. Wie David. Aber schaut dann immer wieder auch nach außen, nach oben zu dem Höchsten und wird dadurch immer mehr verändert in sein Bild. Und das wollen wir jetzt zusammen am Ende dieser Predigt tun. Wir wollen aufschauen zu dem Höchsten mit unserem Inneren. Und ich bete so sehr, dass wenn du das vielleicht noch nie erlebt hast, dass du heute diese Dimension erlebst, dass deine Augen im Herzen schauen. Dass du im Herzen etwas wahrnehmen kannst, was du so noch nie gesehen hast, so noch nie erfahren hast. Und dann erkennen wir, dass weder hoch noch tief keine Kraft der Welt uns jemals trennen kann von der Liebe, die in ihm ist. Ich glaube, dass gerade so viel Herrlichkeit hier ist. Dieses Gewicht, diese Schwere, diese Schönheit der Herrlichkeit Gottes. Und ich glaube, dass bei vielen auch Bußerkenntnis da war, Bußbereitschaft da ist, zu sagen, Gott, ich will umkehren von meinen Wegen. Ich möchte so nochmal dafür beten und vielleicht gehen wir dann nochmal in diesen zweiten Vers des Liedes und bleiben heute einfach bei diesem Lied stehen, wie Gott uns sieht, wie diese Augen, die uns anschauen, wie unbeschreiblich schön sie sind. Ich will für zwei Dinge beten, nämlich einerseits dafür, wenn du mit Sucht, mit Sünde in deinem Leben zu kämpfen hast, die du verhaltenstechnisch nicht in den Griff bekommst. Ich möchte für Erkenntnis beten, dass du vielleicht heute das allererste Mal Zugang zu deinen Sehnsüchten dahinter, zu deinem tiefen Bedürfnis bekommst. Und dann möchte ich noch dafür beten, dass diese Augen, die uns anschauen, dass diese Gottesbegegnung unsere Sehnsüchte, ob wir sie kennen oder nicht, ob sie uns schon bewusst sind oder noch unbewusst sind, dass er diesen Sehnsüchten heute begegnet. Und hier sind heute bedürftige Menschen da. Bedürftig in dem Sinne, dass sie Liebe, dass sie Zuneigung, dass sie Herrlichkeit brauchen. Wir sehnen uns so sehr nach der Herrlichkeit zurück, die damals in Eden war. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das in uns anstößt. Dass die Augen, die uns anschauen, Heilung, Wiederherstellung, Genuss, Zufriedenheit, Befriedigung unserer innersten Wünsche und Sehnsüchte gibt. Gott, du hast uns mit Sehnsüchten gemacht. Du hast uns mit Begierden gemacht. Du hast uns mit Wünschen gemacht. Sie sind nicht per se schlecht. Aber lehre uns, was es heißt, in deinen Augen damit umzugehen und frei zu werden.